Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Geile Zeit, so heißt das erste Buch des Journalisten Niklas Sedak. Da schreibt er über seine Jugend, die Jugend eines Millennials, und über sein Erwachsenwerden. Was er allerdings sagt über seine Millennial-Generation, das klingt gar nicht so geil.
Ich weiß nicht, was Rebellion in was Größerem als Drogenkonsum oder sonst was sein soll. Warum sind Millennials die, die Alkohol erfunden haben, wo kein Alkohol drin ist? Oder rauchen, wo kein Nikotin drin ist?
Ja, klingt nach einem recht nüchternen Blick auf seine Generation vom Millennial Niklas Sedak. Und um sein geile Zeitbuch geht es hier in der Lesart. Wir reden jetzt hier über das Buch Diagnose Frau, wie mich die männerbasierte Medizin fast das Leben kostete. Christina Pingel hat dieses Buch geschrieben und sie beginnt es mit einem einschneidenden Moment, mit dem Moment, in dem das Herz ihrer Mutter aufgehört hat zu schlagen. Christina Pingel ist jetzt in Hamburg für uns im Studio. Seien Sie willkommen. Guten Tag nach Hamburg.
Hallo, Herr Mayer. Ich grüße Sie. Ich freue mich.
Wenn man Ihr Buch zur Hand nimmt, erstmal auf den Umschlag schaut, da sieht man etwas, also ich würde mit meinem minimalen medizinischen Sachverstand sagen, das ist wohl ein Herz. Allerdings sieht das anders aus, als ich es mir vorgestellt habe, weil es hat so lauter Streifen in der Mitte. Was hat es mit diesem Herzbild auf Ihrem Buchumschlag auf sich?
Also das Herz an sich ist ja mit das wichtigste Organ bei uns Menschen, ob es jetzt den Körper betrifft oder auch unseren Geist. Also das Herz macht ja viel aus. Und diese Streifen, die Sie ja sehen können oder auch die ZuhörerInnen, das sind quasi, ist das Symbolbild für Gefängnis eigentlich, weil diese ganze Geschichte, der darauf basiert, dass es nicht gesehen wurde oder allgemein nicht gesehen wurde, wie bei vielen anderen Frauen auch.
Mhm. Schauen wir auf Ihre Mutter. Wie gesagt, Sie beginnen das Buch mit dem Herzstillstand Ihrer Mutter. Den hat sie erlitten, als sie 33 Jahre alt war. Sie konnte wiederbelebt werden. Aber was waren die Folgen dieses Herzstillstandes für Ihre Mutter?
Also wir müssen uns alle vorstellen, wenn das Herz eines Menschen stehen bleibt und ein Mensch klinisch tot ist, dann ist es so, dass das Gehirn maximal noch 30 Sekunden weiterarbeitet. Das ist wie mit dem Herunterfahren eines Computers zu vergleichen. Und genauso war auch bei meiner Mutter speziell der Fall, dass sie danach zwar wiederbelebt wurde, aber wirklich schwer behindert war. Also es war wirklich so, dass man sagen kann, vielleicht ein Kind von 3 bis 4 Jahren vom Verstand. So kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Mhm.
Und Sie waren damals 9 Jahre alt und man muss sagen, obwohl Ihre Mutter noch weiter gelebt hat, haben Sie Ihre Mutter eigentlich verloren durch Ihre Behinderung dann?
Ja, definitiv. Also meine Mutter, es war auch so, dass meine Mutter uns nicht wiedererkannt hat, also die Familie nicht wiedererkannt hat und auch selbst gar nicht wusste, wer sie ist. Deswegen kann man ganz klar, auch wenn es sich hart anhört, sagen, dass sie nicht mehr da war, zumindest ihre Seele nicht mehr, ja.
Und diese Herzerkrankung Ihrer Mutter, in welchem Zusammenhang steht die denn mit der männerbasierten Medizin, über die Sie schreiben?
Also es war ja damals in den 90ern, also 1995, da war es so, dass die Gendermedizin gerade in ihren Anfängen war. In den USA schon weiter verbreitet, bei uns in Europa und in Deutschland noch gar nicht so weit angesehen oder weit verbreitet.
Und Gendermedizin heißt, dass man spezifisch schaut auf Frauen und auf Männer und auf verschiedene Krankheitsbilder.
Genau, es ist so, dass die Gendermedizin mit der Forschung sich beschäftigt, die Diversität von Menschen vor allem zu sehen. Also nicht nur die Geschlechter, männlich, weiblich, sondern die Diversität, die Ethien, da sprechen ganz viele Punkte für, dass Behandlungen anders stattfinden müssen. Und ganz speziell, was Frauen betrifft, ist es so, dass die Medizin männerbasiert ist, in dem Sinne, dass Frauen oft gar nicht, also nicht oft, sondern sehr oft sogar in der Medizin einfach nicht gesehen werden. Also unser Körper, das, womit wir quasi geheilt werden können, gar nicht erforscht ist zum größten Teil. Also diese Punkte.
Können Sie das nochmal konkreter sagen, an welchen Punkten sich dieser Mangel festmacht des Blicks auf den weiblichen Körper in der Medizin?
Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den haben viele Menschen, glaube ich, schon in den Medien in den letzten, sage ich mal, 2, 3 Jahren gehört, ist, was die Medikamente betrifft. Es ist so, dass vor 20, 30 Jahren die Forschung noch gar nicht Frauen in medizinischen Forschung eingeschlossen hat, was Medikamente betrifft. Und bei uns Frauen ist es einfach so, dass unsere Leber und unser Herz kleiner sind als die von Männern. Das bedeutet, Medikamente haben ganz andere Wirkungen in unserem Körper. Und wir alle kennen die Beipackzettel von Medikamenten. Da wird ja nie von gesprochen, Kilogröße, sondern es wird immer nur von Erwachsenen gesprochen. Das bedeutet, Medikamente werden sehr, sehr oft falsch gereicht und haben Nebenwirkungen bei Frauen, was bedeutet, dass Frauen sehr, sehr häufig an Medikamenten auch sterben können und das auch tun.
Jetzt erzählen Sie in Ihrem Buch über männerbasierte Medizin sehr eng an Ihrem persönlichen Erfahrungen entlang, also dem, was mit Ihrer Mutter passiert ist und auch dem, was Sie selbst erlebt haben. Sie hatten als junge Frau dann nach dem, was mit Ihrer Mutter passiert war, Panikattacken aus Angst davor, dass auch Ihr Herz einfach stehen bleiben könnte, wie bei Ihrer Mutter. Wenn Sie mit Ärzten darüber gesprochen haben, was haben Sie dann gehört?
Also das ist auch ein zweiter Punkt, was, glaube ich, vielen, vielen Frauen auch bekannt vorkommt. Das ist meistens der Satz, dass es alles psychosomatisch ist und dass wir Frauen übertreiben oder dass wir hysterisch sind. Das sind alles wichtige Faktoren, die auch in Studien jetzt nachgewiesen wurden. Und auch das musste ich mir natürlich anhören, dass ich mir Dinge ausdenke oder eine Drama-Queen bin, sowas zum Beispiel. Mhm. Das kam sehr, sehr oft.
Sie haben sich auch umgeschaut in der Medizingeschichte, auch in der Literaturgeschichte und da genau zu diesem Thema die Kurzgeschichte einer amerikanischen Frauenrechtlerin gefunden. Autorin ist sie auch. Die gelbe Tapete von Charlotte Perkins Gilman und die hat 1892 geschrieben über eine Frau, der man ihre Beschwerden eben nicht glaubt. Und in der Erzählung heißt es, wenn ein hoch angesehener Arzt und noch dazu der eigene Ehemann Freunden und Verwandten versichert, es sei nichts weiter als eine vorübergehende nervöse Depression, eine leichte hysterische Neigung. Was soll man da machen? Also in dieser 130 Jahre alten Geschichte haben Sie auch Ihre Geschichte von heute dann wiedererkannt, oder?
Auf jeden Fall. Ich finde das auch ein sehr schönes Beispiel von Ihnen, Herr Mayer. Also ich finde, das Beispiel sagt nochmal ganz klar aus, wie lange wir eigentlich auch schon in diesem Defizit leben sozusagen, ne? Weil, wie gesagt, 130 Jahre. Natürlich hat sich seitdem schon etwas getan, es tut sich immer mehr, aber es muss sich natürlich noch viel, viel, viel mehr tun und wir sind gerade in den Anfängen.
Sie selbst recherchiert haben jetzt zu dem Thema, es gibt ja auch andere Bücher zu dem Thema auf andere Weise geschrieben. Welches Buch zu diesem Problem des Gender Health Gap fanden Sie denn besonders erhellend?
Also es gab natürlich mehrere Bücher, mit denen ich geschrieben habe. Ich habe, glaube ich, insgesamt mit 6 oder 7 Fachliteraturbüchern geschrieben, was sich mit der Gendermedizin beschäftigt. Aber ganz großartig fand ich zum Beispiel von Dr. Werner Bartens Gesundheitsrisiko weiblich. Ist ein ganz großartiges Buch, ganz toll geschrieben. Also wenn sich die Hörer, ZuhörerInnen selbst mal damit beschäftigen wollen, tolles Buch. Und von Dr. Franziska Rubin, Die bessere Medizin für Frauen, weil einfach die Zahlen, Daten und Fakten sehr, sehr gut beschrieben sind und erörtert sind und man es sehr schnell und leicht versteht, auch wenn man Laie in Anführungsstrichen ist oder Laien.
Sie haben jetzt zum ersten Mal ein Buch geschrieben mit diesem Buch Diagnose Frau und damit haben Sie sich auch, sagen Sie auch, einen Lebenstraum erfüllt. Aber ist Ihnen das leicht gefallen, dieses autobiografische Erzählen, weil es geht ja auch um sehr schwierige und traurige und dunkle Momente auch in Ihrem Leben?
Also ich glaube, jeder von uns, oder Sie müssen sich wie einen Film vorstellen, wir gucken einen Film und am Anfang, wir sind in diesem Film drin und wir gehen durch den Film durch und wir sind irgendwann in den Charakteren drin und fiebern mit und am Ende ist es sozusagen Happy End. Ich glaube, ein bisschen kann ich das auch mit dem Buch und dem Schreiben so ein bisschen vergleichen. Es war so, dass es natürlich unglaublich hart auch teilweise war. Ich im Schreibeprozess öfter auch mal Pausen machen musste. Mein Partner dann auch gesagt hat, Mensch, steh doch mal auf, trink mal lieber einen Kaffee, mach später weiter. Ich glaube, alles das gehört zum Prozess dazu, vor allem bei dieser doch sehr teilweise schwierigen Thematik. Aber umso mehr ich dann drin war und immer wieder durch diese Kapitel auch gegangen bin, umso mehr war es für mich auch eine Therapie und Heilung auf jeden Fall.
Ich würde gerne noch mal eine Geschichte herausgreifen aus Ihrem Buch. Also am Ende wurde dann festgestellt, dass Sie tatsächlich ein Herzproblem haben und dass es operiert werden muss und zwar möglichst bald operiert werden muss. Und dann erzählen Sie auch sehr eindringlich, was das natürlich heißt, wenn man sich vorstellt, so eine Herzoperation steht mir bevor, mein Herz wird stillgestellt für eine gewisse Zeit. Ich werde an Maschinen angeschlossen, die die Funktion meines Herzens übernehmen. Man kann sich das auch alles vorstellen, was das auch für eine Belastung ist, sich darauf einzulassen. Und dann gehen Sie ins Krankenhaus und werden aber wieder nach Hause geschickt und die Operation wird erstmal abgeblasen. Sagen Sie uns mal bitte, was da passiert ist.
Ja, es war natürlich so, dass die Operation im Vornherein natürlich geplant wurde. Ich auch die Gespräche hatte, die dafür natürlich wichtig waren, die Vorabgespräche. Und ein paar Tage vorher, ich glaube 2, 3 Tage vorher, saß ich mit meinem Partner auf der Couch und wir haben uns unterhalten und ich weiß gar nicht warum, wieso, aber er ist auch drauf gekommen, dass ich ja meine Tage bald bekomme als Frau, also als Frau eine Menstruation habe und ob das für die OP nicht doch vielleicht irgendwie relevant sein könnte. Und dieser unglaublich wichtige Punkt war ihm wichtig, dass ich das nochmal erwähne, mir natürlich im Nachhinein auch. Ich habe es dann erwähnt und kurze Zeit später wurde ich dann nach Hause geschickt, obwohl ich ja eigentlich fast auf dem OP-Tisch schon war. Also es wurde nicht berücksichtigt, dass ich eine Frau mit Zyklus bin, wie ungefähr die Hälfte der Menschenheit und der Bevölkerung, woran man auch sieht, dass unsere Medizin männerbasiert ist, finde ich. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiges Beispiel auch dafür.
Also es wurde nicht abgefragt, obwohl es genau so wichtig ist für die Operation, dass man die dann tatsächlich absagt, wenn also rauskommt, dass ihre Periode bevorsteht.
Ich glaube, dass hauptsächlich bei OPs, bei schweren OPs nicht bedacht wird, dass wir Frauen einen Zyklus haben, bis zu einem gewissen Alter und auch danach, auch zum Beispiel Menopause macht, glaube ich, viel aus. Also ich glaube, ganz wichtig sind unsere Hormone und ich glaube, das wird ganz oft nicht beachtet oder zum größten Teil nicht beachtet, weil die Forschung noch nicht so weit ist. Aber eigentlich sollte es erforscht sein, weil das natürlich auch viel auf unserem Heilungsprozess sich auswirkt.
Diagnose Frau, wie mich die männerbasierte Medizin fast das Leben kostete. Dieses Buch von Christina Pinge ist im Piper Verlag erschienen, hat 250 Seiten, 17 Euro ist der Preis. Dann haben Sie vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen auch, Herr Mayer. Schönen Tag noch.
Das Buch Geile Zeit von Niklas Sejdak sei die Autobiografie einer Generation, verspricht sein Verlag. Da werde ich immer misstrauisch bei solchen Versprechen, habe ich schon zu oft in Verlagsankündigungen gelesen. Aber vielleicht ist das Misstrauen bei diesem Buch völlig unangebracht. Mein Kollege Gerd Brendel hat Niklas Sejdak getroffen bei seiner ersten Lesung aus dem Buch in Berlin und da gab es diese Frage.
Warum eigentlich überhaupt ein Generationenbuch?
Fragt der Moderator erwartungsvoll den freundlich lächelnden Autor zu seiner Linken. Im Klunker-Kranich-Club, wo sonst die Altersgefährten des 33-jährigen Sejdak in den Sonnenuntergang tanzen, erwartet jetzt das Publikum dessen Antwort und bekommt als erstes eine denkbar durchschnittliche westdeutsche Provinzkindheit erzählt.
Das Dorf, in dem ich aufwuchs, liegt unweit der Ostsee. Ein paar hundert Erwachsene, die wie überall in Deutschland in Doppelhaushälften wohnten, mit einem Garten davor oder dahinter, dessen Rasen permanent gemäht werden mussten. Die meisten Familien hatten zwei Kinder, manche drei oder noch mehr. Jedenfalls war immer jemand zum Spielen da.
Den ersten Riss bekommt die Idylle ein paar Jahre später, als der frisch gebackene Gymnasiast in der Schulaula schweigend der Opfer der Terrorattacken vom 11. September 2001 in New York gedenkt. Ein paar Seiten später die zweite kollektive Schweigeminute nach dem Amoklauf eines Schülers in Erfurt 2002.
Meine Eltern fanden das immer total wichtig, mit mir Tagesschau zu gucken. Ich glaube, weil sie wollten, dass ich irgendwie politisch was über die Welt lerne. Das Einzige, was ich da gesehen habe, ist nächster Terroranschlag.
Der junge Niklas zieht aus in eine Welt, in der alles nur noch zum Fürchten ist. Wobei es besser heißen müsste, die Welt hält Einzug in das Leben seiner Generation. Der Fernseher im Wohnzimmer wurde durch das Internet im Kinderzimmer ergänzt. Ungefiltert, erinnert sich Sejdak nach der Lesung.
Es gibt ja für Menschen, die mit dem Internet aufgewachsen sind, keine Geheimnisse mehr. Ich habe jeden Ort, den es auf der Welt gibt, schon 500 Mal in Bildern gesehen.
Das gilt nicht nur für Reiseerfahrungen.
Zum Beispiel sexuelle Abenteuer habe ich doch alles in Hardcore-Pornos schon gesehen. Oder das erste Mal mit ausgeübter Gewalt in echt konfrontiert zu sein. Habe ich doch alles schon gesehen. Habe ich tausendmal schlimmer schon gesehen. Und das meine ich auch mit so einer Entzauberung der Welt für mich. Die war entzaubert, bevor ich selber sie erobern konnte.
Wer spricht vom Siegen? Überstehen ist alles. Musst du schon ein anderer Schriftsteller mit 30, 100 Jahre vor Sejdak, Rainer Maria Rilke. Wobei Sejdak den literarischen Vergleich so energisch zurückreißen würde, wie es sein sanftes Wesen gerade noch zuließe. Für den Heranwachsenden geht es eher um Bestehen als Überstehen. Die Mutekelproben als Teenager, den ersten Sex, das Studium, das Praktikum bei einer Dresdner Lokalzeitung, die ersten Aufträge als Journalist. Die Attacken auf Flüchtlinge im Advent 2015 in der Region erlebt er über Handynachrichten. Die anschließenden Demonstrationen in Dresden gegen die Lügenpresse hautnah in der Zeitungsredaktion.
Eigentlich müsste ich mich organisieren, mein hilfloses Ich in einem wirksamen Wir aufgehen lassen, machte ich alles nicht. Im Gegenteil, ein letztes Mal tat ich noch so, als wäre alles ein Witz, dem nur die Pointe fehlte, die das alles auflöst.
Ironie als letzter Rettungsring der Millennials. Mehr oder weniger, denn die erwähnte Pointe bleibt der Autor seinem Publikum schuldig. Stattdessen folgt ein trauriges Schlusskapitel über den Corona-Lockdown, dessen Regeln befolgt Sedak übrigens brav wie die meisten seiner Altersgefährten.
Das Stichwort Rebellion macht für mich gar nichts. Das ist für mich was Fiktives. Ich weiß nicht, was Rebellion in was Größerem als Drogenkonsum oder sonst was sein soll. Warum sind Millennials die, die Alkohol erfunden haben, wo kein Alkohol drin ist? Oder rauchen, wo kein Nikotin drin ist?
Und dann lächelt Niklas Sedak, sein lieber Junge, lächeln und zündet sich die dritte Zigarette an. Ganz so durchschnittlich Millennial ist er dann doch nicht, zum Glück. Denn sonst wäre seine Autobiografie kaum mehr als eine Ansammlung von Generationen-Klischees. So erreicht Geile Zeit wenigstens ein paar Kapitel lang die Wunschzielgruppen des Autors.
Warum ein Generationenbuch?
Weil erstens die Eltern mal ein paar Antworten nachlesen können.
Hey, so funktionieren übrigens deine Kinder. Deshalb kommen die dir deprimiert und hoffnungslos vor. Das ist Zielgruppe 1. Zielgruppe 2 ist die, die auch dabei waren und die sich mal gesehen fühlen sollen. Deren Aufwachsen jetzt in einem Museum stehen sollen und dieses Museum ist ein Buch.
Der Autor Niklas Sedak. Wenn Sie den live erleben möchten, er liest demnächst in Karlsruhe, Berlin, Hannover und Wien. Und sein Buch Geile Zeit, das ist im Tropenverlag erschienen.
Straßenkritik.
Ich bin Philipp Russ, ich studiere Jura an der Uni Bonn und zurzeit lese ich das Buch von Dostojewski, Verbrechen und Strafe. Das Buch befasst sich halt mit dem Thema, wie schon der Titel verrät, Verbrechen und Strafe. Also am Anfang werden halt Verbrechen geschildert. Das Buch thematisiert halt sehr viel die Moral dahinter und die Gefühle, die die Täter oder auch die Menschen im Buch fühlen. Und da ist halt das Interessante, dass die Täter in dem Buch sich so fühlen, als ob sie eine Strafe verdient hätten und die auch wollen, wenn man Rechtswissenschaft studiert, diese Befassung mit der Moral, weil man redet viel über Philosophie und dass man da einfach so eine andere Perspektive bekommt, finde ich ganz interessant.
Philipp Russ liest in Bonn Verbrechen und Strafe, früher bekannt als Schuld und Sühne von Fjodor Dostojewski. Die Ausgabe im Fischer Taschenbuchverlag mit der Übersetzung von Svetlana Geier, die hat knapp 800 Seiten und kostet 19 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
In einer Kritik zu den Büchern der chinesischen Autorin Chen Shue heißt es, ein Buch von ihr zu lesen, das ist, als würde man Achterbahn fahren und gleichzeitig halluzinogene Drogen konsumieren. Da bin ich jetzt etwas besorgt um unseren Kritiker Maximilian Mengeringhaus, denn der hat gerade das neue Buch von Chen Shue gelesen. Guten Tag.
Schönen guten Morgen.
So von außen betrachtet sehen Sie noch ganz okay aus. War es dann tatsächlich Achterbahnfahrt mit halluzinogenen Drogen, das Lesen?
Also Achterbahn fahre ich nicht, da kriege ich schon vom Zuschauen Muffensausen. Meine Furchtlosigkeit reicht so gerade für die Lektüre von Chen Shue. Die braucht man aber auch. Vielleicht kurz zur Autorin, die ist 1953 geboren, publiziert seit den 1980er Jahren und gilt so ein bisschen als die Speerspitze der chinesischen Avantgarde. Alle ihre Erzählungen, die sich auch mal zu Romanen auswachsen können, sind stets wirklich so ziemliche Trips in schummrige Zwischenreiche von Vernunft und Fantastik. Da geht es düster, ruppig bis gewaltsam zu. Diesen wirklich obskuren Dreh kriegen die Texte aber durch den Schreibansatz der Autorin. Die schreibt jeden Tag genau einen Absatz, ohne irgendeinen Werkplan dazu. Das heißt, weder die Autorin selbst noch die Leserschaft weiß wirklich, was als nächstes passiert. Und das führt
dann,
was
vorher passiert
ist. Genau, richtig. Also das ist wirklich performativ, wie sie selbst immer betont in vielen Interviews. Da gibt's rasche Schnitte, Szenen und Bedeutungswechsel. Um auf das Bild zurückzukommen, ja, das ist eine endlose Achterbahnfahrt ohne Bügel mit randvollem paradiesvogelbuntem Cocktailkelch in der Hand, um uns rauschmittelmäßig so ein bisschen auf den Boden der Legalität zu führen.
Jetzt heißt das neue Buch Schattenvolk, das neue Buch von Chen Shue, ein Erzählungsband ist das. Tasten wir uns mal über den Titel ran, Schattenvolk, was ist das?
Das ist tatsächlich ein Volk aus Schatten. In dieser titelgebenden Erzählung ist das zunächst gar nicht metaphorisch gemeint. Das sind einst Menschen gewesen, die flüchten vor der Sonne in der sogenannten Feuerstadt in ihre Häuserdunkelheit und versuchen da alle Kontur zu verlieren, um irgendwann einfach unbemerkt an den Wänden entlang zu leben. Das kann man dann natürlich metaphorisch lesen als Allegorie auf die Überwachungsgesellschaft und die Vereinzelungstendenzen in China. Zumal es hier so eine Erzählerfigur gibt, die ihre eigene Assimilationsgeschichte berichtet, wie sie selber mühsam Schatten werden will. Da steht dann am Ende der Satz, ich gehöre zum Schattenvolk und bin doch anders. Das kann man dann natürlich auch so ein bisschen als Künstlercredo verstehen.
Und in den anderen Erzählungen gibt es da auch solche Metaphern, die man auflösen kann, aber die auch nicht bestätigt werden sozusagen?
Stets. Also es sind 16 Texte. Ich finde, das ist schon eine ziemlich thematisch zusammenhängende Sammlung und das kann man an der gerade referierten Titelerzählung vielleicht festmachen. Es geht hier um die Aussätzigen, um die niederen Gesellschaftsschichten. Die geben so ein bisschen die Milieus vor. Und das Spannende ist nun, hier geht es nicht nur um Menschen. Die ersten 100 Seiten zum Beispiel berichtet eine Ratte von ihrem Slum-Leben. Danach folgt ein wirklich starkes Stück über eine alte Zikade, die über die Erotik des Sterbens sinniert. Und anschließend kommt dann als dritter dieser ersten Texte der Bericht einer Elster über ihre merkwürdige menschliche Nachbarschaft. Da ist man natürlich sofort auf dem Trichter so, ist das hier ein Buch über Fabeln? Fehlanzeige, auch die Erwartung hebelt die Autoren aus.
Ah ja, und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, das sind ja jetzt keine Texte, die auf einen Plot hingeschrieben sind. Haben die Texte dann andere Stärken in der Sprache, in der Rätselhaftigkeit, in den köstlichen Verwirrungen, die sie vielleicht auslösen?
Definitiv. Also langweilig ist das nie. Und wer wie ich eher ermüdet ist von diesem autofiktionalen Realismus, der gerade so vorherrscht in der Literatur, der kriegt hier eine Frischzellenkur. Besonders spannend ist, dass bei Sun Shui aufgrund einer Transferleistung, kann man sagen, so zwischen den Welten. Sie selber hat in einem Interview gesagt, ich bin eine Person aus China, die westliche Kultur liebt. Und ihre Säulenheiligen sind wirklich Kafka, Borges, die großen Granden der Moderne. Zu denen hat sie eine Beziehung, die sie selber beschreibt als weltoffen, aber frei von Erniedrigung. Und diese Poetik, die sie darum aufbaut und auch ihre Lektüren, das kann man ganz spannend nachvollziehen in einer Ausgabe der Literaturzeitschrift Schreibheft, die vor 2 Jahren erschienen ist. Auch die Übersetzerin Eva Schestag hat im Toledo-Journal, das kann man online finden, sehr schön über die Autorin geschrieben. Fraglich ist für mich jetzt aber, zumal diese Autorin wirklich hoch im Kurs steht, hat man dieses Abgedrehte nicht irgendwo anders schon mal konziser gelesen? Also welches Maß an Kontrolle braucht gute Literatur wirklich? Das kann man bei der surrealistischen Ekritur-Automatik finden, bei der Spontaneous Prose der Beat Generation. Was braucht es wirklich, um Texte zusammenzuhalten? Und da mache ich mal so ein kleines Fragezeichen hinter.
Und das Fragezeichen bedeutet, dass auch der Zusammenhalt bei diesem Erzählungsband Schattenvolk dann doch nicht so gut funktioniert?
Ja, das ist eine wirklich heterogene Sammlung mit teilweise tollen Stücken, wie das über die Zikade, was ich gesagt habe. Andere fallen dann eher ab. Also bei der Autorin gibt es für mich sowas wie eine Distinktionsfalle. Alle wollen das gut finden. Und um vielleicht nochmal so eine kleine...
Alle sind jetzt die Menschen, die sich professionell mit Literatur beschäftigen.
Genau, richtig. Ja. Die hier halt irgendwie was Herausstechendes finden wollen, um vielleicht eine Analogie zu benutzen, das ist so ein bisschen wie dieser Naturwein-Hype. Da sind alle total begeistert davon, wenn Wein auf einmal nach altem Schlauchboot und Räucherspeck riecht und nicht nach Pfirsich, Aprikose und Co. Und das ist erstmal aufregend. Da muss man sich aber selber fragen, hat man da immer Bock drauf? Und ich muss sagen, die Effekte nutzen sich hier ab. Sun Shui zu lesen ist zweifelsohne eine Erfahrung und den Episodenroman, der zuletzt übersetzt wurde, Liebe im neuen Jahrtausend, den fand ich super. Hier in diesen Stücken nervt mich die Hektik so ein bisschen. Jedes zweite Stück stresst. Und Experimente haben nun einmal zu eigen, dass sie auch misslingen können und das sehe ich hier so. Was der Wagemut der Autorin jetzt an Ehrungen wert ist, Literaturpreise etc., das dürfen gerne andere entscheiden. Mein Urteil fällt eher ambivalent aus.
Zu dem Band Schattenvolk von Sun Shui, das wurde aus dem Chinesischen übersetzt, das Buch von Eva Schestag, Mattes und Seitz Verlag Berlin ist das erschienen mit 366 Seiten. 26 € ist der Preis. Vielen Dank an unseren Nicht-Achterbahnfahrer Maximilian Mengeringhaus. Es ist ja Sommer, vielleicht sind Sie gerade unterwegs im Urlaub, vielleicht starten Sie demnächst in den Urlaub, vielleicht können Sie eine Anregung gebrauchen für die Zukunft. Wir schauen uns hier an in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur, wie Urlaub und Literatur zusammenkommen können. Zum Beispiel bei der Tour de Grasse, das ist eine Fahrradfahrrunde in und bei Lübeck auf den Spuren des Nobelpreisträgers Günter Grass, kuratiert von Julia Wittmer. Sie ist stellvertretende Direktorin des Grasshauses in Lübeck und sie ist jetzt in Lübeck für uns im Studio. Guten Tag, Frau Wittmer, grüße Sie.
Schönen guten Morgen.
In Lübeck kann man die Tour ja am Günter-Grass-Haus starten. Also am besten vielleicht mit einem Besuch in Ihrem Grass-Museum, oder empfehlen Sie das gar nicht zum Auftakt der Tour?
Also man kann das ganz variabel machen, wie man möchte. Man kann zuerst ins Haus gehen, man kann später ins Haus gehen, danach. Denn diese Tour ist ja auch ganz variabel. Aber das Museum selbst ist natürlich ein Erlebnis. Mhm. Es wurde 2022 komplett umgebaut. Und ich finde es immer wieder toll, wie oft Gäste erstaunt sind, wie vielseitig und facettenreich das Leben und Werk von Günter Grass ist. Denn viele kennen ihn als Schriftsteller, aber er war ja gelernter Bildhauer und Grafiker. Und neben dem idyllischen Skulpturengarten haben wir halt auch über 1400 grafische Werke, die wir, wovon wir einen Teil in der Dauerausstellung präsentieren können, natürlich nur. Mhm. Es gibt Stationen für Kinder, es gibt immer Rallyes für Kinder, es gibt interaktive Stationen. Zum Beispiel ganz beliebt ist der Kaufmannsladen, den man mit allen Sinnen entdecken kann. Und man kann mit einer Virtual Reality Anwendung in die Blechtrommel eintauchen. Also es ist ein ganz, ganz vielseitiger Ort. Und zusätzlich haben wir natürlich auch immer Sonderausstellungen. Wir präsentieren andere begabte Wort- und Bildkünstler wie Goethe oder Winston Churchill, der ja auch Literaturnobelpreisträger war. Wir haben seine Malereien gezeigt, ganz aufregend war das. Und auch Cornelia Funke oder andere Künstler wie Bryan Adams.
Aber ich sehe die Gefahr, wenn man da einmal mit anfängt mit dem Grashaus, dann kommt man vielleicht nicht mehr los zur Tour. Aber die, genau. die wollen wir uns jetzt auch noch angucken. Es gibt so eine Smartphone-App zu der Tour de Grasse, mit der man sich dann durchführen lassen kann. Was hat die denn so zu bieten entlang des Weges? Eine kleine Auswahl bitte.
Klar, also es sind insgesamt 46 Kilometer, die man entlang des Elbe-Lübeck-Kanals erfahren kann, zwischen der Hansestadt Lübeck und der Eulenspiegelstadt Mölln. Und es gibt 24 Stationen. Man erfährt vor allen Dingen was über die Geschichten und die Besonderheiten der Region. Aber natürlich auch durchfährt man die Orte und die Umgebung, die Günter Grass zu seinem Werk inspiriert hat. Diese Stationen, die bieten Videos oder Animationen, aber auch Augmented Reality Anwendungen, mit denen man zum Beispiel verschlossene Kirchen virtuell besuchen kann oder eine Salzpram nachbauen kann.
Das ist so ein Schiff, ne? Ein Pram.
Genau, früher hatte das ja eine ganz hohe wirtschaftliche Bedeutung, dieser Elbe-Lübeck-Kanal. Mhm. Und das ist alles tatsächlich nur vor Ort möglich. Aber nach jedem Erlebnis, das man dort vor Ort freigeschaltet hat, kann man dann ein Fundstück mit nach Hause nehmen. Zum Beispiel liest dann Katharina Thalbach eine Geschichte oder Günter Grass.
Das sind die Audios, die mit integriert sind in diese App. Und wenn man da langradelt am Elbe-Lübeck-Kanal, kommt man an Behlendorf vorbei. Das ist ein Ort, der für Günter Grass nochmal eine besondere Bedeutung hatte, ne?
Auf jeden Fall. Günter Grass, Geburtsstadt Danzig, war nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen nicht mehr seine Heimat. Und er empfand sich als heimatlos und er suchte halt tatsächlich in vielen Orten nach einer zweiten Heimat, und die hat er im Lauenburgischen in Behlendorf gefunden. Dort hat er die letzten 30 Jahre seines Lebens verbracht, und ja, es ist sehr idyllisch dort, malerisch, und man kann sich da gut verlaufen, Pilze sammeln, das war alles so sein Metier, da hat er sich sehr wohl gefühlt.
Und eine Möglichkeit, die App bietet, ich habe auch so ein bisschen drüber gelesen schon, ist wohl, dass man sowohl Bilder von Günter Grass sehen kann, als auch die Landschaft dazu, in der die Bilder entstanden sind?
Genau, also man steht zum Beispiel vor einem Rapsfeld, man hält da an, macht eine kleine Pause, und wenn man auf das Feld schaut, ist man sozusagen an dem Ort, von dem aus Literatur und Aquarelle entstanden sind. Und man sieht beides. Man hört Günter Grass ein Gedicht vortragen, wo es um das Rapsfeld geht, und kann sich das Aquarell vergleichen mit dem, was man sieht. Es ist ein ganz vielschichtiges Erlebnis.
Und wenn man am Kanal langfährt, muss man wahrscheinlich auch keine großen Steigungen überwinden und hat eine angenehm flache Fahrradfahrlandschaft vor
das
sich.
Das würde ich nicht so sagen.
Nein.
Tatsächlich. Nee, mir war es wichtig, dass das abwechslungsreich ist. Also es dauert ungefähr 8 Stunden, wenn man Pause macht und die Stationen alle abfährt. Dann kann man in Mölln dann mit in den Zug steigen und wieder nach Lübeck fahren. Aber man fährt durch verwunschene Waldstücke, durch Tümpellandschaften. Man muss auch unbefestigte Steigungen auf jeden Fall bedenken. Es ist eine wilde Landschaft auch ein bisschen da drumherum, um Behlendorf herum.
Und Mölln ist der andere Start- oder Zielpunkt der Tour. Was für eine Beziehung hatte Günter Grass zu Mölln?
Da war vor allen Dingen die Station der Bahide-Arslan-Gang ganz wichtig. 1992 gab es Brandanschläge auf zwei Wohnhäuser, in denen türkischstämmige BewohnerInnen gewohnt haben, Bürgerinnen. Und dabei sind tatsächlich 3 Menschen gestorben und Günter Grass, weil es ja nur Katzensprung vom Behlendorf entfernt war und Günter Grass sich sein Leben lang für eine tolerante Gesellschaft, ein tolerantes Miteinander und gegen Rechtsradikalismus ausgesprochen hat, war er in der Nacht darauf dann vor Ort und hat quasi an den Gedenkveranstaltungen mitgemacht. Das war ja in der Zeit, gab es ja den Anschlag auf das Asylbewerberheim in Rostock. Also es war eine ganz unruhige politische Zeit. Und Günter Grass hat sich nicht nur politisch dagegen ausgesprochen, sondern auch literarisch. Er hat ein Sonettband, der heißt Novemberland, verfasst. Und den hat er, bevor das überhaupt veröffentlicht worden ist, dann in Mölln speziell da vorgetragen.
Die Tour de Grasse zwischen Lübeck und Mölln, eine Tour zur Literatur und zur Malerei, auch zum Zeitgeschehen, wie wir gerade gehört haben, vor allem von Günter Grass betrachtet. Julia Wittmer hat diese Tour kuratiert, sie ist die stellvertretende Direktorin des Grasshauses in Lübeck. Haben Sie vielen Dank für diese Einstimmung auf Ihre Tour.
Ich danke Ihnen, Herr Mayer. Dankeschön.
Die französische Krimiszene, die war schon immer stark und eine der interessantesten Neuentdeckungen dort waren in den letzten Jahren die Bücher von Colin Niel. Der ist eigentlich Biologe und Ökologe. In seinen Thrillern schreibt er über das Verhältnis von Mensch und Natur. Sein Buch Unter Raubtieren hat zum Beispiel von der illegalen Jagd auf Großwild in Namibia erzählt. In seinem neuen Krimi Darwin, da geht es nach Südamerika und dort in ein ganz besonderes Biotop. Das Buch steht auf Platz 7 unserer Krimi-Bestenliste jetzt im August. Und unsere Krimi-Expertin Katrin Dörksen, die ist auch Mitglied der Krimi-Besten-Jury, sie verrät uns jetzt mehr über Darwin.
Neue Krimis.
Wir sind in Darwin von Colin Niel in Französisch-Guayana in einem Slum namens Bois Sec, der direkt an den Amazonas grenzt. Und hier lebt in einer Baracke mit seiner Mutter gemeinsam der 10-jährige Darwin. Und Darwin, der ist ein bisschen anders. Einerseits haben seine Füße eine kleine Fehlstellung, das gibt ihm so eine dauerhaft kauernde Haltung. Aber auf der anderen Seite legt er auch überhaupt keinen Wert auf soziale Kontakte. Meist sitzt er einfach so ein bisschen schmuddelig in der Ecke und schnitzt irgendwelche Holzfiguren. Und auf diesen Darwin wird eines Tages eine Sozialarbeiterin aufmerksam. Und die stolpert vor allem über eine Tatsache, die die Männer der Mutter von Darwin betrifft. Und zwar sind früher oder später alle diese Männer spurlos verschwunden. Niel wechselt hier die ganze Zeit zwischen 2 Perspektiven hin und her. Das ist einerseits die von Darwin selbst und dann noch die von Mathurin. Und zwar ist das die Frau von der Kinder- und Jugendhilfe, die versucht, Darwin kennenzulernen und zu evaluieren, ob es ihm eigentlich gut in seinem Umfeld geht und mit dieser Mutter zusammen. Und diese Verbindung herzustellen ist zu Anfang gar nicht mal so leicht, aber die beiden connecten dann doch, und zwar über ihre gemeinsame Faszination für den Dschungel. Und das ist auch der Punkt, an dem so der magische Realismus in die Geschichte kommt. Der ist ja zum Teil inspiriert von Sagengestalten aus der Amazonasregion. Aber vor allem der Wald selbst, der hat eine ganz eigene Präsenz in dieser Geschichte. Egal wie viel die Leute versuchen zu mähen und zu roden, der Dschungel, der nimmt sich einfach seinen Raum. Der dringt in jede Ritze vor. Also ich würde sagen, Darwin funktioniert gleich auf zwei Ebenen ganz hervorragend. Und zwar einerseits wirklich als Thriller. Also ich musste schon echt dringend wissen, was da mit Mutter und Sohn vor sich geht. Der Autor hält das die ganze Zeit sehr in der Schwebe. Also man weiß zwar ganz schnell, dass in diesem Haus was nicht mit rechten Dingen zugeht, aber man kann das nicht so genau festpinnen. Und zum Zweiten, und das finde ich nochmal ein ganzes Stück bemerkenswerter, erzählt uns Colaniel hier was über die Vorstellungen, die wir vom Andersartigen und vom Bösen, vom Monströsen haben. Also zum Beispiel der Dschungel. Der ist ja eigentlich nichts genuin Böses, sondern der ist einfach ein Naturphänomen. Aber für uns wird er zur Gefahr, weil wir uns nicht auf seine Regeln einstellen können, weil wir versuchen, uns und Orte abzugrenzen, in die diese Wildnis auf keinen Fall vordringen darf. Und dieser ständige Konflikt unserer Zivilisation mit der Welt und der Natur, der ist quasi kondensiert in der Geschichte von diesem kleinen Darwin, der ja eigentlich eine super unwahrscheinliche Hauptfigur ist für so einen Kriminalroman, der mir aber seither absolut nicht mehr aus dem Kopf gehen will.
Der Kriminalroman Darwin von Colaniel. Aus dem Französischen wurde der von Anne Thomas übersetzt. Im Surkamp Verlag ist er erschienen mit 302 Seiten. 18 Euro ist der Preis. Und dieses Buch Darwin steht im August auf Platz 7 unserer Krimi-Bestenliste. Die ganze Liste, die finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.